Sie hören den Kurier.
Lange Jahre waren wir das Lieblingsnachbarland der Deutschen. Doch die Alpenidylle, sie hat in den letzten Wochen Risse bekommen. Wie werden wir also heute in Deutschland gesehen? Sind wir die Virenschleuder, die von Ischgl aus halb Deutschland infiziert hat? Oder sind wir doch Vorbild, weil Österreich den Shutdown so gut gemeistert hat und mit allen neuen Beschränkungen immer einer der Vorreiter in Europa war? Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz war gestern in der ARD-Talkshow Maischberger zugeschaltet, um seine Sicht der Dinge zu erzählen und die Deutschen gleich zum Sommerurlaub nach Österreich einzuladen. Ich werde daher gleich mit unserer Deutschland-Korrespondentin Sandra Lumitzberger reden, wie Kurz in Deutschland so ankommt und ob Ischgl dort noch ein Thema ist. Und ich werde auch den Tourismusforscher Oliver Fritz anrufen und fragen, was uns droht, wenn die Deutschen nicht auf Sommerurlaub nach Österreich kommen. Wir haben aber auch unseren Tirol-Korrespondenten Christian Willim nach Ischgl geschickt, denn dort wurde der Ort heute nach wochenlanger Quarantäne wieder aufgesperrt. Was er erlebt hat, berichtet er uns gleich. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Herzlich willkommen. Bevor wir nach Deutschland blicken, aber zuerst zu aktuellen Entwicklungen an diesem Donnerstag. Heute ist Start des Ramadan für unsere muslimischen Mitbürger und auch die Kirchen dürfen seit heute wieder öffnen, allerdings unter strengen Voraussetzungen. Kultusministerin Susanne Raab präsentierte die notwendigen Schutzmaßnahmen. So dürfen ähnlich wie in Geschäften die Gläubigen nur mit Mund-Nasen-Schutz die Gotteshäuser betreten. Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, müssen 2 Meter Abstand halten. Und auch die 20 Quadratmeter Platz pro Person gelten in den Kirchen, Moscheen und Synagogen. Zudem wird es eine Einlasskontrolle und einen Ordnerdienst geben. Bleibt bei all diesen Regelungen eigentlich nur noch eine Frage übrig. Was unterscheidet jetzt Kirchen so groß von Theatern oder Kinos? Auch die Fiakerpferde müssen derzeit in den Ställen bleiben. Aber 300 Euro kostet so ein Pferd pro Monat und es gibt Betriebe mit bis zu 75 Tieren. Ohne Touristen gibt es aber keine Fahrten und damit keine Einnahmen. Die Fiakerbetreiber befürchten, dass das auch noch länger so bleiben wird.
Sein Stolz war, er war heut ein echtes Wiener Kind, ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet.
Donnerstagvormittag hat der Herr Winzbürgermeister Michael Ludwig ein Hilfspaket für die Branche präsentiert. Um ein wichtiges Wahrzeichen Wiens zu retten, gibt es jetzt das Wiener Fiaker-Futtermittelpaket. Pro Pferd und Monat lässt sich das die öffentliche Hand 250 Euro kosten. Ich habe jetzt meinen Tiroler Kollegen Christian Willim am Apparat. Er hat sich heute für eine Reportage nach Ischgl aufgemacht. Hallo Christian.
Ja, hallo.
Christian, du warst heute zum ersten Mal seit Wochen wieder in Ischgl, weil dort auch aufgesperrt wurde. Wie ist denn die Stimmung in Ischgl?
Na gut, man muss sagen, es sind insgesamt relativ wenige Einheimische auf den Straßen unterwegs gewesen. Es waren vor allem Lieferanten zu sehen, die die Ware abgeholt haben, die in dieser Saison nicht mehr gebraucht wird. Die Geschäfte waren großenteils zu. Der Ort wirkt teilweise wie ausgestorben und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass die Einheimischen versuchen, die Straße zu meiden, um auch mit den Medien, die natürlich auch am ersten Tag nach der Quarantäne angereist sind, nicht direkt in Kontakt kommen zu müssen.
Aber hast du es trotzdem geschafft, mit einigen zu reden und was haben die gesagt?
Ja, einige haben natürlich dann doch auch mit uns gesprochen, andere wiederum haben uns im Vorbeigehen kritische Blicke zugeworfen oder uns auch ein bisschen hinterhergeschimpft, was man vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad verstehen kann nach der ganzen Medienberichterstattung, die über den Ort hereingebrochen ist. Die Vermieterin eine Zimmervermieterin einer Pension hat uns zum Beispiel gesagt, dass es ihr schon sehr weh tut, wie der Ort und die Leute im Ort angeprangert worden sind. Ein alter Mann, der früher mal für die Seilbahnen gearbeitet hat, weit über 80 Jahre, hat gemeint, ja, so etwas hat er noch nie erlebt, dass von einem Tag auf den anderen mitten in der Saison der Ort leer war. Und die Leute sozusagen, die sich sonst noch irgendwie auf den Straßen herumgetrieben haben, die waren auch mitunter auf dem Weg zu einer Antikörpertestung, die ja gerade in Ischgl durchgeführt wird.
Mhm. Aber gibt es auch so etwas wie Selbstkritik, dass man hier etwas verursacht hat, dass bis weit über die Grenzen hinaus Leute krank geworden sind?
Selbstkritik würde ich es nicht nennen. Der Bürgermeister Werner Kurz, der ja teilweise wirklich tagelang auf Tauchstation war, obwohl er eigentlich der Sprecher für das ganze Tal hätte sein sollen in der Krise, sagt in der Zwischenzeit, es tut ihm natürlich um jeden leid, der dort infiziert wurde, aber es werde doch wohl niemand glauben, dass man das riskiert, dass man Gäste, Mitarbeiter und Einheimische einem Gesundheitsrisiko aussetzt. Ist auch die Frage, inwiefern das allen vor Ort klar war, was sich da anbahnt.
Mhm. Du hast es schon angesprochen, Ischgl wird jetzt zu einem großen Testlabor. Was wird denn da jetzt genau gemacht?
Ja, die Med-Uni Innsbruck wird dort einen Test ausprobieren, der vor kurzem zugelassen worden ist. Da handelt es sich um einen Antikörpertest. Mhm. Da gibt es ja die große Hoffnung, dass man mit solchen Tests herausfinden kann, wer vielleicht schon immun ist gegen die Erkrankung, wer sie durchgemacht hat, ohne es vielleicht zu wissen. Da bietet sich Ischgl natürlich an, weil da gibt es eine große Zahl von Infizierten auch im Ort, also unter den Einheimischen. Und die können dort jetzt freiwillig an diesen Test teilnehmen und gehe davon aus, dass die sich selber auch Aufschluss erwarten oder erhoffen, wie es denn um sie steht, so sie nicht davor schon positiv getestet wurden, ist das große Thema Herdenimmunität, die möglicherweise in diesem Hotspot Ischgl schon gegeben sein könnte.
Das heißt, ein ganzes Dorf wird durchgetestet. Was sagen denn die Touristiker in Ischgl? Das Corona-Debakel könnte ja schon noch ein bisschen länger nachhallen und Gäste könnten ausbleiben.
Ja gut, der ganze Ort, muss ich richtig stellen, wird nicht durchgetestet, aber es werden über 1000 Menschen, ist einmal das Ziel, dort getestet. Mhm. Die Touristiker im Ort verhalten sich größtenteils ruhig. Das ist sozusagen die Devise, die dort ausgegeben worden ist, dass eben der Bürgermeister das zentrale Sprachorgan ist. Der rechnet damit, dass schon der Tourismus auch wieder anlaufen wird. Unklar natürlich, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Er hat durchklingen lassen, dass man sozusagen auch einen Imagewandel anstrebt, den Ischgl auch früher schon einmal versucht hat, wird ja synonym genannt auch Ballmann der Alpen oder das Ibiza der Alpen. Da will man offensichtlich ein bisschen weg davon und den Fokus künftig mehr auf das Skifahren, auf das riesige Skigebiet, also auf diese Qualitäten, die Ischgl zu bieten hat, zu lenken. Wird aber die Frage sein, wie gut es gelingen kann und auch die Frage, ob im nächsten Winter in Ischgl wieder gefeiert werden kann, ob man Skifahren gehen kann und wie es dann aussieht.
Ja, diese Transformation zum gehobenen Skiort wollte man ja schon länger machen. Vielleicht hilft jetzt auch die Corona-Krise, dass sie diese Transformation schaffen. Christian, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die ganze Reportage über Ischgl lesen Sie morgen im Kurier. Jetzt schauen wir nach Deutschland und am Telefon begrüße ich meine Kollegin Sandra Lumitzberger. Sie berichtet für den Kurier aus Berlin. Hallo Sandra.
Hallo Elias.
Sandra, Deutschland dürfte über die erste Phase der Corona-Krise ähnlich passabel drüber gekommen sein wie Österreich. Kommt das in Deutschland auch so an und wie ist jetzt die Lage in Deutschland? Welche Beschränkungen gibt es?
Mhm. Ich glaube, man kann sagen, bisher hat sich Deutschland ganz gut geschlagen. Das kommt jetzt schon langsam durch, auch durch die internationalen Medienberichte, die Deutschland als Vorbild sehen. Da gab es ja zuletzt auch ein Länderranking des Londoner Thinktanks Deep Knowledge Group. Die haben die Bundesrepublik als das derzeit sicherste und stabilste Land in Europa aufgelistet. Mhm. Dazu kann man auch sagen, dass die infizierten Zahlen hier abnehmen. Es sind fast 12.000 Intensivbetten frei. Auch mussten bisher im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich oder Italien keine strengen Ausgangssperren verhängt werden. Also die Parks oder Baumärkte blieben in vielen Bundesländern offen und seit Montag haben auch die ersten Läden wieder aufgesperrt, Gastronomiebetriebe sind aber noch zu, auch die Kontaktbeschränkung gilt in Deutschland noch bis 3. Mai, das heißt, man darf draußen maximal eine weitere Person treffen, ausgenommen sind Familien oder Menschen, mit denen man zusammen wohnt. Okay. Was man auf jeden Fall beobachten kann momentan, je schöner das Wetter wird, desto mehr Menschen treibt es auch nach draußen, vor allem in den Parks. Und da sieht man dann auch, dass die Abstandsregeln nicht überall ganz genau eingehalten werden oder manchmal auch mehr als zwei Personen unterwegs sind.
Mhm. Das ist dann eher ein bisschen ähnlich wie bei uns. Überhaupt scheint es so, dass in Deutschland die Entwicklung ein paar Tage hinter Österreich zu liegen scheint. Und Bundeskanzler Sebastian Kurz war gestern auch in der Diskussionsrunde von Sandra Maischberger auf ARD zugeschalten. Ich glaube, am besten wir hören da mal kurz rein.
In Wien einen guten Abend, Bundeskanzler Kurz.
Schönen guten Abend.
Herr Bundeskanzler, Sie haben vor kurzem von der Wiederauferstehung Ihres Landes nach Ostern gesprochen und es scheint jetzt soweit zu sein. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Land das Schlimmste hinter sich hat?
Wir sind zumindest in Phase 2 angekommen. Phase 1 war für uns der Lockdown, der Versuch, das Virus auszuhungern, die Infektionszahlen möglichst nach unten zu bringen. Das ist gelungen und daher konnten wir auch damit beginnen, das Land schrittweise wieder hochzufahren.
Überraschenderweise für uns jedenfalls sind Sie ja diese Woche dann eben mit den zweiten Lockerungen dann vor die Presse getreten und haben gesagt, ab Mitte Mai werden die Restaurants unter Auflagen wieder öffnen und auch die Schulen. Haben Sie denn gar keine Sorge vor Rückfällen?
Wir haben natürlich eine Sorge, das ist ja ganz klar. Wir haben vor Ostern einen Plan geschmiedet, wie wir schrittweise das Land wieder hochfahren können. Immer 2 Wochen Abstand. Schön behutsam, aber wir haben stets die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen, wenn es notwendig wäre.
Wird jetzt in der Corona-Krise immer wieder auch nach Österreich geschaut, wie mit dem Thema hier umgegangen wird?
Ja, ich würde sagen, vor allem Medien tun das, sicherlich auch seit der Aussage des Kanzlers, wonach Österreich schneller und restriktiver auf die Coronavirus-Pandemie reagiert hat als andere Länder. Das wurde in deutschen Medien sehr gemischt aufgenommen. Teils als deplatziertes Eigenlob kritisiert, beziehungsweise als eine Art Wettbewerb bezeichnet. Abgesehen davon ist Österreich natürlich ein wichtiger Handelspartner, beziehungsweise ein Tourismusland. Und deswegen beobachten Politiker wie Wirtschaftsvertreter natürlich sehr genau, was hier gerade passiert.
Mhm. Interessant war dann die Reaktion von Kurz, wie die Sprache auf Ischgl kam. Hören wir auch da hier kurz rein?
Können Sie sagen, ganz sicher, dort ging die Gier über die Gesundheit?
Also was ich sagen kann, ist, dass wenn es Fehlverhalten gab, dass das auf jeden Fall aufgeklärt und bestraft wird. Aber ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem Blame Game, das da teilweise stattfindet, weil egal wo man hingeht, überall hört man eine andere Geschichte. Ich habe in Italien von einigen gehört, das haben uns die Chinesen eingeschleppt. Wenn Sie in Ischgl nachfragen, dann sagen die, ja Wahnsinn, das waren die italienischen Touristen, die uns das gebracht haben. Und in Deutschland gibt es dann einige, die sagen, ich habe mich beim Skifahren in Österreich oder in der Schweiz angesteckt. Das mag alles stimmen, es bringt uns nur mäßig weiter. Es gibt jetzt Studien, dass sich das Virus in Europa von München aus ausgebreitet haben soll. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich mache nur niemandem dort einen Vorwurf, weil es ist eine weltweite Pandemie.
Ich mache niemanden einen Vorwurf, sagt Kurz und Maischberger hakte nach. Und dann gab es eine Bildstörung. Und die half Kurz aus dieser Situation herauszukommen. Der Spiegel hat heute von einem Bayern-Dusel für Kurz gesprochen. Aber auf welche Art und Weise wird jetzt Ischgl in den deutschen Medien thematisiert, Sandra?
Ja, das wird sehr unterschiedlich thematisiert. Da gibt es zum Beispiel Vorwürfe, dass die Tiroler Lokalpolitiker wie die Regierung in Wien die Vorfälle verschwiegen haben. Gleichzeitig stellt man sich aber auch die Frage, wie man den Skibetrieb nach Bekanntwerden der Corona-Fälle in Ischgl denn so lange habe weiterlaufen lassen können.
Mhm. Und glaubst du, dass das Vertrauen der Deutschen in Tirol und in die Wintersportorte in Tirol jetzt gebrochen ist oder glaubst du, dass die wiederkommen würden?
Es ist natürlich jetzt schwierig vorherzusehen. Momentan zeichnet es sich ja nicht ab, dass Deutsche in Österreich Urlaub machen und auch umgekehrt. Ich glaube, da muss man einfach abwarten. Schwierig einzuschätzen.
Mhm. Sebastian Kurz ist aber in den letzten Tagen und Wochen sehr viel in den deutschen Medien präsent gewesen, mehr als jeder Bundeskanzler zuvor, glaube ich. Insbesondere eben nach den Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen. Was sehen die Deutschen in Sebastian Kurz?
Ja, zur Medienpräsenz von Sebastian Kurz muss man sagen, es gibt Medien wie die Bild-Zeitung oder die Welt, die sich sehr auf seine Person konzentrieren, dann wieder welche, die sehr differenziert auch ein Gesamtbild seiner Politik liefern. Das ist sehr unterschiedlich. Generell kann man sagen, dass er am Anfang seiner Regierungszeit sehr präsent war, durch die Koalition mit der FPÖ, dann natürlich Ibiza, die Neuwahlen, die Koalition mit den Grünen. Also mit Blick auf diese vielen Wendungen haben Journalisten wie Politiker sehr erstaunt nach Österreich geschaut. Ich würde sagen, er ist in Deutschland sicher eine Figur, die sehr polarisiert. Auf politischer Ebene kann man sagen, dass einige Leute in der CDU auch gerne nach Österreich sehen. Für manche Konservative ist er ja dort eine Sehnsuchtsfigur.
Mhm. Und er hat natürlich jetzt in Österreich Zustimmungswerte, die sind so hoch wie nie. Und das ist natürlich auch etwas, was in Deutschland sicher gesehen wird. Was macht denn Angela Merkel in der Krise? Ist es ähnlich so wie bei uns, dass sie tägliche Pressekonferenzen gibt, und lobt sie auch die Deutschen, dass sie sich so gut an die Beschränkungen halten, wie das Sebastian Kurz bei uns macht?
Also es ist in Deutschland wie in vielen Ländern so, dass sich die Menschen hier in der Krisenzeit gerne hinter der Regierung versammeln. Angela Merkels Zustimmungswerte sind sehr hoch, derzeit bei 80%. Ihre Partei ist auch bei fast 40%, das war vor Corona undenkbar. Und vor Corona, muss man auch sagen, wirkt er so, als wäre Angela Merkel schon ein bisschen weg vom Fenster. Sie hat sich nach ihrem Rückzug vom Parteivorsitz 2018 in vielen Debatten zurückgehalten. Auch in der Corona-Krise war sie anfangs zurückhaltend. Jetzt ist sie sehr präsent. Also es gibt wöchentliche Pressekonferenzen. Mhm. Zudem informiert das Robert-Koch-Institut, das die Regierung berät. Und wenn Merkel öffentlich auftritt, dann agiert sie sehr besonnen und vorsichtig. Manche sehen da ja auch die Wissenschaftlerin in ihr durchkommen. Sie betont auch immer wieder, dass man ja noch nicht alles wisse, man abwarten müsse, nichts vorhersehen kann. Zum Beispiel, wie sich die ersten Lockerungen auswirken. Ihre Botschaft an die Menschen, kann man glaube ich sagen, geht so in die Richtung, ein Schritt nach dem anderen. Gleichzeitig lässt sie die Bevölkerung von Anfang an wissen, wie schwer sie gefallen ist, die Rechte so stark einzuschränken. Mhm. Das war zum Beispiel bei ihrer ersten Fernsehansprache so.
Jetzt gibt es in Deutschland schon einige Stimmen, die von einer Verlängerung ihrer Kanzlerschaft sprechen. Aber wie realistisch ist das?
Ja, diese Spekulationen gibt es. Ich halte das ehrlich gesagt nicht für sehr realistisch. Ich glaube, der Kanzlerin ist bewusst, dass solche Zustimmungswerte, wie sie sie jetzt hat, sehr flüchtig sind und dass sich das Blatt auch wieder drehen kann. Gleichzeitig weiß man ja auch, dass sie nicht mehr kandidieren will. Das hat sie selbst angekündigt. Sie will bis 2021 Kanzlerin bleiben, also bis zum Ende der Legislaturperiode. Und in der CDU läuft ja auch schon lange die Debatte, wer den Vorsitz von Annegret Kramp-Karrenbauer übernimmt und gleichzeitig auch für die CDU als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen will.
Also diese Diskussionen haben wir in Österreich Gott sei Dank nicht. Sandra Lumitzberger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Bleibt jetzt nur die Frage, ob die deutschen Touristen auch überhaupt kommen wollen. Das fragen wir am besten einen Experten. Ich habe jetzt Oliver Fritz vom Wirtschaftsforschungsinstitut am Apparat. Herr Fritz, Bundeskanzler Sebastian Kurz hat auch gestern bei Maischberger darum geworben, dass deutsche Urlauber nach Österreich kommen könnten. Aber werden die das auch tun?
Ja, das ist eine große Frage, ob sie das tun werden. Das hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab. Es hängt davon ab, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Das heißt, haben sie auch das Geld, um zu kommen? Es hängt natürlich davon ab, ob die Grenzen geöffnet werden. Und wenn sie geöffnet werden, ob die Touristen auch sozusagen den Mut aufbringen, dass sie wieder verreisen, oder ob die Angst vor einer neuerlichen Ansteckung überwiegt. Ich glaube, das ist ein großes Experiment, das wird man erst in den nächsten Monaten beobachten.
Sie selbst haben in einer Studie errechnet, dass es zu einem Nächtigungsrückgang von bis zu 31% kommen könnte, aber ist das nicht vielleicht sogar auch noch zu optimistisch?
Ja, das kann durchaus sein, dass es zu optimistisch ist. Es ist ja in einer Situation wie der aktuellen sehr, sehr schwierig, Prognosen zu erstellen. Und deshalb verwenden wir auch eher Szenarien, den Ausdruck Szenarien als den Ausdruck von Prognosen. Mhm. Dieser Ausblick auf das heurige Jahr mit den -30, -31% geht davon aus, dass wir im Herbst, und zwar im Spätherbst, langsam wieder auf die Nächtigungsniveaus der früheren Jahre zurückkehren. Wenn sich die Corona-Krise aber weiter ausdehnt, wenn die Grenzen nicht im Herbst wieder geöffnet werden, dann war dieses Szenario, dieser Ausblick sicher zu optimistisch, und dann wird man wohl eher in Richtung der 50% an Nächtigungsverlusten kommen.
Mhm. Jetzt ist ja gerade Tirol sehr stark abhängig von den deutschen Touristen, aber werden die auch wirklich nach Tirol kommen, nachdem was in Ischgl passiert ist? Kann man das schon irgendwie einschätzen?
Ja, Tirol ist natürlich sehr stark von dieser Corona-Krise betroffen, einerseits, und andererseits ist Tirol natürlich wahnsinnig stark vom Auslandstourismus abhängig. 90% aller Ermächtigungen in Tirol werden von Ausländern getätigt. Das heißt, der Inlandstourismus spielt in Tirol kaum eine Rolle. Und von diesen vielen ausländischen Gästen stellen die deutschen Gäste natürlich die wichtigste Gruppe dar. Es ist ohne Zweifel so, dass Tirol jetzt ein Imageproblem hat. Wie stark sich das tatsächlich dann auf die Nachfrage auswirken wird, das wird man erst sehen. In der Vergangenheit war es so, dass die Touristen relativ schnell auch wieder vergessen haben und die Nachfrage sehr schnell sich wieder erholt hat. Allerdings haben wir keine Erfahrung mit einer Pandemie wie dieser und deshalb müssen wir abwarten, ob es auch diesmal wieder so ist, dass die Touristen sehr schnell wieder vergessen und sehr schnell sozusagen ihr altes Reiseverhalten wieder aufnehmen.
Mhm. Könnten euch andere Bundesländer wie Kärnten oder Salzburg oder auch Vorarlberg davon profitieren, dass Tirol gemieden wird?
Ich weiß nicht, ob sich diese Imageprobleme nur auf Tirol beschränken oder ob sie nicht eher sozusagen die alpinen Tourismusregionen betreffen. Aber ja, natürlich, wir hoffen schon, dass andere Bundesländer sozusagen sich vom Kuchen des Inlandstourismus ein großes Stück abschneiden können. Und wir hoffen auch, dass möglicherweise nach einer Öffnung der Grenze zu Deutschland die deutschen Gäste wiederkommen und dass sie natürlich auch andere Bundesländer bereisen werden.
Mhm. Jetzt werden auch die Österreicher dazu aufgerufen, eben Urlaub zu Hause zu machen. Aber können die Österreicher das ausgleichen, wenn die Deutschen ausbleiben?
Ob die Österreicher jetzt wirklich kommen werden, wie gesagt, das hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab. Also man muss auch wirklich erst einmal sehen, ob diese Erholung des Inlandstourismus sich auch wirklich so zeigt, wie wir das alle erhoffen müssen. Prinzipiell ist es so, dass die Österreicher sehr viele Nächtigungen, Urlaubsreisen ins Ausland tätigen von Jahr zu Jahr. Das heißt, das Potenzial ist natürlich schon da, dass der Inlandstourismus sozusagen der Rettungsanker für den österreichischen Tourismus sein könnte. Es gibt so ungefähr 78 Millionen Nächtigungen der Österreicherinnen und Österreicher im Ausland. Wenn wir davon die Hälfte nehmen für das zweite Halbjahr 2020, dann wäre das wirklich ein sehr großes Potenzial, das uns zur Verfügung steht. Aber natürlich wird man erst sehen, ob wir dieses Potenzial auch nur annähernd ausschöpfen können.
Herr Fritz, vielen Dank für die Expertise und das Gespräch.
Sehr gerne.
Also, wir werden wohl einspringen müssen, wenn die Deutschen nicht zu uns auf Urlaub kommen können oder wollen. Nur damit ihr jetzt schon Bescheid wisst, bevor das auch verordnet wird. Der Tweet des Tages ist heute nicht einer, sondern gleich mehrere. Die Twitteria ist nämlich aufgeregt, dass Armin Wolf Bart trägt. Dabei hat er den schon öfters getragen, unter anderem 2013 in der Sendung Willkommen Österreich, wie User Moritz Witzmann richtig erkannt hat. Doch warum musste der dann wieder weg? Wolf meinte damals, die Regie hätte etwas dagegen. Und was hat sich geändert? Ich habe einfach nimmer gefragt, twitterte der ORF-Star heute. Ja, nicht das einzige Interessante auf Twitter. So habe ich heute ein Video gefunden, in dem US-Bürger mit einem umgetexteten Lion King-Song ihren Präsidenten durch den Kakao ziehen. Das Lied heißt The Liar Tweets Tonight und geht so.
Self-obsessed wing, the liar tweets tonight.
Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann meldet uns doch. Unter daily@kurier.at sind wir erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Bis morgen, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.
Look, my ratings are through the roof when I just say happy words. Everyone can get a test. It's just the flu. It's a hoax like all the rest. A left-wing coup, we've got lots of PPE. The cupboard's bare, it's Obama's fault, you see. The buck stops there. In the country, the quiet country, no nurses sleep tonight. But in the White House, the...
full of shite. How's the liar tweets tonight?